Die Radio Wissen. Update.
Das große, das hoffnungsvolle Wort Feuerpause hing in der Luft, letzte Woche zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Feuerpause sollte Ende der Woche starten. Jetzt, wenige Tage nach der Sicherheitskonferenz, sieht es so aus, als werde es wohl bei der Hoffnung bleiben. Heute flogen Kampfjets, wieder mehrere Luftangriffe auf Syrien. Auch zwei Krankenhäuser wurden getroffen. Unser Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivien Leue.
Update.
Ein zerbombtes Krankenhaus liegt in der nordwestsyrischen Provinz Idlib und wurde von der Organisation Ärzte ohne Grenzen unterstützt. Mindestens 7 Tote und Dutzende Verletzte, so die erste Bilanz. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die auf der Seite der Rebellen steht, hatte auch gleich den Schuldigen parat. Russische Kampfjets sollen es gewesen sein, die den Angriff durchführten. Überprüfen lässt sich das kaum. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen spricht von einem gezielten Angriff auf eine medizinische Einrichtung. Das Krankenhaus sei innerhalb weniger Minuten 2-mal bombardiert worden. Jetzt seien etwa 40.000 Bewohner der Region von der medizinischen Versorgung abgeschnitten. Nur einen Tag nach der Münchner Sicherheitskonferenz wird in Syrien offenbar mehr statt weniger geschossen. Und das, obwohl sich in München 17 Staaten auf eine Feuerpause für Syrien geeinigt hatten, darunter die USA und Russland. Der republikanische US-Senator John McCain sprach aber schon damals von seiner Skepsis, und zwar in ungewohnter Deutlichkeit.
Let's be clear about what this agreement does.
Lassen Sie uns klar sagen, was das bedeutet. Die Angriffe auf Aleppo werden eine weitere Woche zugelassen. Die Oppositionsgruppen müssen zu kämpfen aufhören, während Russland weiter Terroristen bombardieren darf, wozu nach deren Meinung alle gehören, selbst Zivilisten.
Kritisch äußerte sich auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Roderich Kiesewetter.
Heftig war aus meiner Sicht die Aussage Lavrovs auf die Frage Waffenstillstand, dass er sich bei westlichem Druck nicht daran gebunden fühle. Und das geht ja auch einher mit den Aussagen Assads, dass er das ganze Land wieder in Besitz nehmen will.
Harte Worte gab es zwischen Russland und dem Westen mehrfach bei der Sicherheitskonferenz. Nicht zuletzt mit Medvedevs Ausspruch:
Wir bewegen uns rasch auf einen neuen Kalten Krieg zu.
Sorgte kurzzeitig für Aufregung und brachte den deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier dazu, das Positive der Sicherheitskonferenz hervorzuheben.
Entgegen dem ganzen öffentlichen Gerede über Kalten Krieg, es hat wichtige Zusammentreffen über Syrien, auch über Libyen gegeben.
Aber was bringen solche wichtigen Zusammentreffen eigentlich? Was bringt ein Telefonat des US-Präsidenten Barack Obama mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin, wenn in Syrien das Bomben weitergeht, wenn weiter Menschen getötet, Städte zerstört, Bürger zur Flucht getrieben werden? Es ist eben ein mühsamer Weg, sagen Experten. Es müssen eben noch viele Zusammentreffen und Telefonate folgen.
Alles das ist erforderlich, um die Mosaiksteine zusammenzufügen, die dann hoffentlich einen Waffenstillstand möglich machen. Aber da steckt noch viel Arbeit im Detail drin,
sagt Steinmeier. Währenddessen geht der jetzt bald schon 5-jährige Bürgerkrieg in Syrien also weiter, geht das Bomben weiter. Auch auf zivile und medizinische Einrichtungen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters ist neben dem Krankenhaus in Idlib heute auch ein Kinderkrankenhaus nahe der türkischen Grenze mit Raketen angegriffen worden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Luftangriff auf das Krankenhaus von Ärzte ohne Grenzen ist auch im Netz ein großes Thema. Hille Appelt kommentiert auf Facebook: Das reicht jetzt. Sofortige Waffenruhe ist gefordert, denn niemand erlangt mit Gewalttaten auf humanitäre Einrichtungen ein gutes Ergebnis. Es muss jetzt sofort ein Ende solcher katastrophalen, grauenhaften Geschehnisse geben. Und Yasmin Nua gemeint: Kein Schutz für Zivilisten, kein Schutz für Alte, Kranke, Kinder und Frauen. Dieser grauenhafte Konflikt scheint zu profitabel, als dass man ihm ein Ende setzt. Krieg ist ein Business, ein schmutziges, blutiges, von Männern betriebenes Geschäft. Die User diskutieren auch darüber, wer für den Angriff verantwortlich ist. Gerhard Mangot twittert: Die Zerstörung des MSF-Krankenhauses in Marat al-Numan, vermutlich durch russische Kampfflugzeuge, ist ein Kriegsverbrechen. Alexander Roy warnt auf Facebook davor, vorschnell zu urteilen. Es ist bisher nicht bekannt, durch wen dieser Angriff stattgefunden hat. Also spart euch bitte Mutmaßungen und Schuldzuweisungen. Jürgen Naser meint dagegen: Es ist vollkommen egal, wer das getan hat. Die Begründung wird immer die gleiche sein. Dort haben sich Terroristen versteckt. Die Reaktion wird auch immer die gleiche sein. Das ist eine Riesensauerei.
Was sonst noch wichtig war?
Die SPD ist ja als Bremser bekannt in der Koalition.
Das ist Julia Klöckner, CDU-Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz.
Es wird jetzt deutlich, wo diejenigen sitzen, die immer was gegen den Mindestlohn hatten.
Und das ist Katharina Barley, seit letztem Dezember SPD-Generalsekretärin. Die beiden Politikerinnen und ihre Parteien streiten über die Frage, soll der Mindestlohn für alle Flüchtlinge gelten? Eigentlich war der CDU-Bundesvorstand dagegen und wollte für Flüchtlinge einige Ausnahmen vom Mindestlohn schaffen. Nach heftiger Kritik vom Koalitionspartner SPD ist die CDU jetzt aber offenbar zurückgerudert. In ihrem neuen Integrationskonzept ist nur noch die Rede davon, dass Flüchtlinge bei Praktika weniger Geld bekommen können. Solche Ausnahmen gibt es schon für Praktika bis 3 Monate und Praktika, die Studenten in einigen Fächern absolvieren müssen. Die CDU will das bei Flüchtlingen auf 6 Monate ausdehnen. Eigentlich wollte sie Flüchtlinge wie Langzeitarbeitslose behandeln und ihnen generell Ausnahmen vom Mindestlohn gewähren. Warum das ungerecht wäre, erklärte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, Brigitte Podmer.
Wenn zum Beispiel gleichqualifizierte Deutsche und ein gleichqualifizierter Flüchtling sich auf den gleichen Arbeitsplatz bewerben, dann hat derjenige, der vom Mindestlohn ausgenommen wird, natürlich die bessere Chancen. Und das würde natürlich auch die Interessen der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer negativ berühren.
Ja, zu diesem Ergebnis war auch ein Gutachten gekommen, das die Grünen in Auftrag gegeben hatten. Bosnien-Herzegowina will auch in die Europäische Union. Das Land hat sich heute offiziell um eine Mitgliedschaft beworben. Präsident Dragan Čović hat den Antrag in Brüssel persönlich übergeben. Bosnien hofft, schon im nächsten Jahr den Status eines Beitrittskandidaten zu bekommen. Dafür werde man die erforderlichen Reformen noch schneller umsetzen, hieß es. Auch die beiden anderen Balkanländer, Serbien und Montenegro, sind schon Beitrittskandidaten der EU. Bisher hatte sich Bosnien nicht um eine Mitgliedschaft beworben, weil sich Politiker der drei Hauptvolksgruppen, Kroaten, Muslime und Serben, nicht auf wichtige Reformen einigen konnten. Ab heute stehen mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bank vor Gericht. Sie sollen durch Steuertricks den Staat um hunderte Millionen Euro betrogen haben. Allerdings wurde heute noch nicht viel verhandelt, denn die Anwälte der 7 Angeklagten stellten vor dem Frankfurter Landgericht erst einmal Befangenheitsanträge. Der vorsitzende Richter soll die Angeklagten in einem Fernsehinterview vorverurteilt haben. Damals sagte er:
Die ganzen Umstände der Geschäftskontakte sind so auffällig, dass man den Schluss ziehen musste, dass es sich geradezu aufdrängt, dass man eben eingebunden ist in so einen größeren systematischen Steuerbetrug.
Konkret müssen sich die suspendierten Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung verantworten. Sie sollen beim sogenannten Umsatzsteuerkarussell mitgemacht haben. Diese Art von Steuerbetrug ist in der EU weit verbreitet. Über eine Reihe von Unternehmen in verschiedenen EU-Ländern lässt man sich vom Finanzamt Umsatzsteuern zurückerstatten, die man nie bezahlt hat.
Was noch wichtig wird.
In Prag beraten Vertreter der sogenannten Visegrad-Staaten gerade über die aktuelle Flüchtlingssituation. Erst am Abend ist geplant, dass sie vor die Presse treten. Bisher ist nur bekannt, dass Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn über Hilfen für Mazedonien sprechen wollen. Mazedonien baut zurzeit an der Grenze zu Griechenland einen Stacheldrahtzaun. Außerdem meldete sich Tschechiens Ministerpräsident Bohuslav Sobotka kurz vor dem Treffen zu Wort. Griechenland und die Türkei müssten den Flüchtlingszustrom über die sogenannte Balkanroute begrenzen, sagte er.
Falls Griechenland nicht in der Lage ist, den Schengen-Raum konsequent zu schützen, müssen wir einen anderen Weg gehen. Es ist absolut realistisch, dass wir dann die griechische Grenze zu Bulgarien, Mazedonien und vielleicht auch zu Albanien stärker schützen.
Heißt, es könnte sein, dass Griechenlands Außengrenzen dicht gemacht werden von Seiten der angrenzenden südosteuropäischen Länder. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte die Visegrad-Staaten davor, in der Flüchtlingskrise zu einem Verein der Abtrünnigen zu werden. Mit 4 Monaten Verspätung werden morgen die deutsch-israelischen Konsultationen in Berlin nachgeholt. Im Herbst war das Treffen wegen der Gewalt in Israel und den Palästinensergebieten verschoben worden. Es ist jetzt schon die 6. Runde der Regierungskonsultationen. Vieles ist also schon besprochen worden. Beobachter erwarten deshalb kaum neue Impulse, zum Beispiel für den Friedensprozess im Nahen Osten.
Und sonst in der Welt?
Auch in Brasilien gibt es Rassismus. Auch dort gilt es, als schöner und besser helle Haut zu haben. Wie weit dieser Rassismus geht, zeigt das Beispiel der Schönheitskönigin des Karnevals. Jedes Jahr zum Karneval wählt das Fernsehpublikum eine Königin. Vor 3 Jahren war das eine Schwarze. Die hat jetzt dem britischen Guardian erzählt, dass sie nach ihrer Nominierung massiv rassistisch beschimpft wurde. In sozialen Netzwerken war sie als Affe bezeichnet worden oder es wurde gesagt, dass jemand wie sie nur in der Küche arbeiten dürfe. Selbst von anderen schwarzen Brasilianern sei sie angegriffen worden. Die Kommentare damals zeigten Wirkung. Der Fernsehsender, der die Karnevalskönigin hatte wählen lassen, nominierte kurzerhand eine andere, eine, die hellere Haut hatte. Daten werden heute eigentlich auf Festplatten oder in der Cloud gespeichert. In Großbritannien werden Gesetze aber weiter aufgeschrieben, und zwar nicht mal auf Papier, sondern auf Pergament aus Tierhäuten, wie im Mittelalter. Die britische Regierung wollte das ändern und hatte beschlossen, die Gesetze auf billigerem Archivpapier festzuhalten. Der Daily Telegraph berichtet, dass die Regierung ihre Entscheidung aber wieder zurückgenommen hat. Einige Abgeordnete hatten sie kritisiert. Der zuständige Minister sagt jetzt, dass die Tradition bewahrt werden solle. Auch eines der wichtigsten Gesetze der englischen Geschichte überhaupt wurde auf Pergament geschrieben, die Magna Carta von 1215. Sie gilt als erstes Grundgesetz Englands und als Meilenstein für Demokratie und Menschenrechte. Im Knast in Mexiko kann es offenbar auch ganz schön sein. In einem Gefängnis in der Stadt Monterrey hatte es vor ein paar Tagen eine Gefängnisrevolte gegeben. Deswegen haben die mexikanischen Behörden sich das Gefängnis genauer angeschaut. Und dabei haben sie regelrechte Luxuszellen entdeckt. Der Chef eines großen Drogenkartells hatte in seiner Zelle ein King-Size-Bett, einen riesigen Flachbildfernseher, ein Luxusbad und Frauenbesuch. Außerdem gab es für einige Gefangene eine Bar mit Kühlschränken, Aquarien und Saunen. Die Behörden haben die Gefängnisdirektorin, einen Verwaltungsangestellten und einen Wachmann festgenommen.
Wissensnachrichten.
Ja, wenn es heißt Eisberg voraus, dann wissen wir spätestens seit dem Untergang der Titanic, dass das nichts Gutes bringt. In der Antarktis bekommt das gerade eine ganze Pinguinart zu spüren. Doro Werkmann aus den Wissensnachrichten, was ist da los?
Dort gibt es bald möglicherweise gar keine Adelie-Pinguine mehr, weil sich ein riesiger Eisberg zwischen das offene Meer und ihre Brutstätten auf dem Festland geschoben hat.
Und warum ist das jetzt so schlimm? Ich würde sagen, Pinguine leben doch auf dem Eis.
Stimmt, aber der Eisberg ist so groß, dass die Tiere jetzt einen viel weiteren Weg zurücklegen müssen, um von der Brutstätte auf dem Festland zu ihrer Nahrung im Meer zu kommen. Jetzt müssen sie 60 Kilometer zurücklegen für eine Strecke. Viel zu viel, um auf Dauer so überleben zu können.
Das muss dann aber auch ein riesiger Eisberg sein.
Ja, so groß, dass er einen eigenen Namen bekommen hat, B09B. Er misst satte 2900 Quadratkilometer und hat damit eine größere Fläche als das Saarland.
Und jetzt macht er da den Adelie-Pinguin das Leben schwer?
Genau, und das sind ziemlich dramatische Zahlen, die jetzt Forscher der australischen University of New South Wales veröffentlicht haben. Zählten die Wissenschaftler im Jahr 2011 noch 180.000 Pinguine, waren es Ende 2013 nur noch 11.000. Die meisten sind laut den Forschern verhungert und konnten auch den Nachwuchs nicht versorgen.
Oh Mann, gibt's denn noch Hoffnung für die Pinguine?
Dafür müsste der Eisberg sich schon wieder von der Küste lösen oder zumindest das Eis in der Bucht aufbrechen, damit die Tiere irgendwie an ihre Nahrung im Wasser kommen. Bleibt alles wie gehabt, könnten die Adelie-Pinguine in 20 Jahren komplett ausgestorben sein, sagen die Forscher.
Oh Mann, keine guten Aussichten also für die Adelie-Pinguine, Opfer eines riesigen Eisbergs. Beim nächsten Thema sind Tiere aber wohl eher die Täter, oder Doro?
Zumindest, wenn man dem australischen Vogelexperten Bob Gosford glaubt. Er ist der Meinung, dass die regelmäßigen Waldbrände in Australien nicht nur auf das Konto von Menschen gehen, sondern auch zwei Greifvogelarten immer wieder Brände entfachen. Konkret geht es um den Schwarzmilan und den Habichtfalken.
Und wie genau sollen die Tiere das anstellen?
Angeblich werden sie immer wieder dabei beobachtet, wie sie brennende Zweige aufnehmen und über Stellen werfen, an denen noch kein Feuer brennt. Das bestätigen laut Gosford auch Ranger und Umweltexperten.
Aber was für einen Zweck hat das Ganze denn?
Ja, wie es aussieht, haben sich die Greifvögel einen ziemlich cleveren Jagdtrick ausgedacht. Mit dem Feuer treiben sie Beutetiere aus dem Wald und sind dann vor allen anderen Raubtieren zur Stelle, um diese zu fressen. So erklärt es zumindest der Vogelexperte Gosford. Bisher war über die beiden Arten nur bekannt, dass sie die Nähe von Feuer suchen, um Beute zu fangen, nicht aber, dass sie selbst Brände legen.
Ui, also das klingt ziemlich bösartig, auch ein bisschen clever vielleicht. Genauso smart, aber mit guten Absichten geht es jetzt weiter mit einer App, die vor Erdbeben warnen soll.
Genau, Wissenschaftler der Universität Kalifornien Berkeley wollen das Handy damit praktisch zu einer Erdbebenmessstation machen. Coole Idee mit streitbarem Namen. MyShake heißt die App.
Ja, das hört sich tatsächlich nach was Spaßigem an, aber es geht ja um ein ziemlich ernstes Thema.
Genau, in schlecht entwickelten Ländern kann so eine App vielleicht sogar Lebensretter sein. Dort haben die üblichen Beben-Frühwarnsysteme nämlich oft Lücken. Smartphones dagegen sind weit verbreitet.
Und wie genau wird aus dem Handy dann die Erdbebenmessstation?
Die Wissenschaftler nutzen dafür die Sensoren, die sowieso in Smartphones eingebaut sind, um Standort und Geschwindigkeit zu erfassen. Damit die App normale Bewegungen von Erschütterungen unterscheiden kann, wurde ein spezieller Algorithmus entwickelt.
Vielen Dank, Doro, für die Infos.
Wetter.
Dichte Wolken begleiten uns bis in den Abend hinein. Im Norden, Westen und im Bergland im Süden gibt es auch Schnee und Schneeregen. Nachts oft sternenklar und frostig, im Süden kann es weiter schneien. Morgen wird es noch ein bisschen kälter als heute, dann sind höchstens 1 bis 5 Grad drin. Im Süden kann es oberhalb von 600 Metern schneien. Im Norden und Westen scheint längere Zeit auch mal die Sonne.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.